The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 17. Juli.
I like Putin, he likes me, you know, we get along.
I do get along with President Putin. President Putin was a total gentleman.
Putin called me brilliant, I like it. Putin said Donald Trump is a genius.
Donald Trump und Wladimir Putin, früher waren sie Big Buddies, zumindest laut Donald Trump.
Putin even sent me a present, beautiful present with a beautiful note.
Im Wahlkampf tönte Trump, den Ukraine-Krieg an einem einzigen Tag zu beenden.
If I were president, and I say this, I will end that war in one day, it'll take 24 hours.
Mit einer außenpolitischen Umarmung und klugen Deals wollte der Präsident über die Ukraine hinweg mit Putin den Frieden aushandeln. Sozusagen unter Kumpels am 12. Februar telefonierten sie erstmals miteinander. Aber der US-Präsident muss mittlerweile erkennen, Putin hat ihn nicht gut behandelt. Es gibt keinen Deal und keinen Frieden. Kiew steht weiter voll unter Beschuss. In einem Telefonat mit der BBC sagte Trump jetzt, er sei nicht fertig mit Putin, not done, aber enttäuscht nach 4 geplatzten Deals sei er eben schon.
You've said you were 4 times close to a deal with Putin.
Yeah, I thought I had a deal 4 times.
Are you done with him? I mean, I know that sounds a simplistic thing.
No, I'm not done, but I'm disappointed in him. But I'm not done with him, but I'm disappointed in him. So we had a deal done 4 times, and then you go home and you see he just attacked a nursing home or something in Kiev.
Jetzt liefert Trump also Waffen an die Ukraine. Was ist hier eigentlich passiert? Im Pioneer-Interview sagte in dieser Woche Professor Thomas Jäger, Außenpolitik-Experte von der Uni Köln, dieses hier.
Es sind einfach zwei unterschiedliche Logiken. Für Trump ist es sozusagen außerhalb seines Horizonts, dass irgendjemand auf einen Gewinn verzichtet. Das kommt in seiner ökonomischen Logik einfach nicht vor. Aber die Logik von Putin eben eine ganz andere ist. Und da steht die politische Souveränität Russlands, die Weltmachtstellung Russlands, derart an erster Stelle, dass alles andere dahinter zurücktritt.
Interessanter Gedanke. Wenn dem so ist, wäre das berühmte Zitat des preußischen Militärgenerals Karl von Clausewitz widerlegt. Der Krieg, sagte Clausewitz, ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Denn für den ehemaligen KGB-Agenten Putin hat Krieg offenbar einen Eigenwert, Macht durch Gewalt als Zeichen, eine Großmacht zu sein, die jetzt noch größer werden soll. Da interessieren ihn nicht die Deals des Donald Trump, aber eben auch nicht die Sanktionen der EU, egal welche Auswirkungen sie haben auf die russische Wirtschaft. Beide Konzepte, also das Umarmen und das Sanktionieren, sind im Falle Putins gescheitert. Es gibt auch andere Beispiele in der Geschichte, wo das so ist. Der Diktator Hitler zum Beispiel wollte Krieg um jeden Preis. Das war die Grundsäule geradezu seiner Nazi-Ideologie. Als er dann 1938 gezielt die Sudetenkrise provozierte und zwecks vermeintlicher Befreiung der dortigen deutschen Minderheit die Tschechoslowakei angreifen wollte, da zog der britische Premier Arthur Chamberlain die Appeasement-Karte. Er wollte mit Hitler sich verständigen und er gab ihm das Sudetenland im Rahmen des Münchner Abkommens und zelebrierte das als europäischen Frieden.
European peace is what I am aiming at, and I hope that this journey may open the way to get it.
Chamberlain ließ sich feiern als Friedenstaube des Kontinents, der den großen Krieg verhindert habe. Als Hitler dann am 1. September 1939 Polen angriff und der Zweite Weltkrieg begann, wurde Chamberlains Irrtum vor der gesamten Welt sichtbar. Auch für Hitler war eben Krieg nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Krieg war Krieg. Krieg war Krieg um des Krieges willen in einer Welt der Gewalt. Fazit: Kriegsherrn à la Wladimir Putin lassen sich vom Kriegsführen nicht so einfach abbringen, indem dann auf anderen Kanälen Wirtschaft, Diplomatie Druck aufgebaut wird. Das haben EU und Trump jetzt verstanden. Die Schlussfolgerung daraus ist, für uns heute Morgen keine erfreuliche. Der Satz, wir Deutsche sind keine Kriegspartei, verliert in rasender Geschwindigkeit seine Gültigkeit. Und die zweite Schlussfolgerung ist noch härter. Die Fortsetzung des Krieges ist womöglich der Krieg. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist die ehemalige FDP-Justizministerin. Ihr Take zur Causa Brosius-Gersdorf jetzt gleich.
Diese falsche Vorstellung, man wähle da jemanden, weil er dann auch die politische Meinung vertritt, die man selbst hat, und das wäre dann positiv, die ist vollkommen falsch. Und so eine Erwartung hat sich noch nie erfüllt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt uns heute Morgen den Höhenflug von Goldman Sachs, und UFO-Sichtungen im Weltall am Himmel über Deutschland werden jetzt auch bei uns amtlich erfasst. FDP-Urgestein Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich über Jahrzehnte hinweg als unerschrockene Streiterin für Grundrechte, gegen staatliche Übergriffigkeit und für eine unabhängige Justiz verdient gemacht. Ihr Rücktritt als Bundesjustizministerin, das war im Jahr 1995, erfolgte aus Protest gegen den großen Lauschangriff, den ihre Partei mitging mit der damaligen Regierung, aber sie war nicht dabei. Sie wollte ein politisches Ausrufezeichen setzen. Wer Grundrechte ernst nimmt, der muss bereit sein, dafür auch sein Amt zu riskieren. Genau das hat sie getan. Auch nach ihrer aktiven Zeit in der Regierung hat sie sich als Mahnerin und damit auch als Orientierungsfigur für viele Liberale in den rechtsstaatlichen Debatten unserer Zeit behauptet. Und im heutigen Gespräch geht es um das Bundesverfassungsgericht, um Frauke Brosius-Gersdorf. Ein Thema, eine Persönlichkeit, Sie wissen schon, die für Gesprächsstoff sorgt. Meine Kollegin Aleph Duhan spricht jetzt gleich mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger über die aktuellsten Entwicklungen, ordnet die juristischen Hintergründe des Falls ein und auch die Bedeutung für die Debattenkultur in Deutschland. Sie diskutiert mit Frau Leuthäuser, was die Causa Brosius-Gersdorf über die politische Kultur in Deutschland verrät. Hören wir doch mal rein, was die beiden zu besprechen haben.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger.
Ja, guten Morgen, Frau Dogan.
Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie haben die Debatte um die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ebenso verfolgt wie wir alle. Mich interessiert jetzt heute Morgen Ihre Einschätzung als ehemalige Justizministerin, als Juristin, aber auch als liberale politische Stimme. Hielten Sie Frau Brosius-Gersdorf eigentlich für eine geeignete Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht vor 2 Wochen noch, und tun Sie es jetzt noch?
Ich kannte Frau Brosius-Gersdorf nicht, bevor diese Debatte losging. Ich bin ihr noch nicht begegnet. Also habe ich das wahrgenommen, was berichtet wurde und was sie jetzt auch in den letzten Tagen selbst gesagt hat. Ja, die ist geeignet als Richterin beim Bundesverfassungsgericht. Sie ist eine ausgewiesene Verfassungsrechtlerin. Ihr Ruf ist wirklich unstrittig unter Grad den Rechtswissenschaftlern, den Staatswissenschaftlern. Also von daher, auch mit ihren Positionen, bewegt sie sich im Spektrum auch einfach demokratischer Meinungsbildung. Ich halte sie wirklich für geeignet.
Was macht denn eigentlich Ihrer Einschätzung nach eine gute Kandidatin aus? Also, dass sie eine exzellente, ich sag mal, Interpretin, Anwenderin des Grundgesetzes ist? Oder ist es auch eine politische Mittigkeit und Vermittelbarkeit nahezu allen möglichen Positionen im Bundestag?
Das spielt zwar dieses Letztere, dieses Vermittelbarkeit, moderat sein müssen in den Auffassungen, gerade nicht die entscheidende Rolle. Denn beim Bundesverfassungsgericht ist man eine unabhängige Persönlichkeit mit natürlich Qualifikation. Da kommt es darauf an, dass die wirklich ihre fachliche Qualifikation haben, dann unabhängig sind, natürlich Verfassungskenntnisse, das ist ja ganz selbstverständlich, ein Landwirt wird sich da nicht gut machen beim Bundesverfassungsgericht, aber es kommt nicht auf die Äußerungen oder politischen Haltungen an, es sei denn, es bewege sich im Bereich des eher extremistischen Auffassung, dass man schon Zweifel an einer Einstellung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben müsste, weshalb es ja auch keinen von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten oder Kandidatin bisher gibt. Aber diese falsche Vorstellung, man wähle da jemanden, weil er dann auch die politische Meinung vertritt, die man selbst hat. Und das wäre dann positiv bei möglichen Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Die ist vollkommen falsch. Und so eine Erwartung hat sich noch nie erfüllt.
Lassen Sie uns da mal reingehen. Ich fand das interessant. Sie haben eben gesagt, eine Persönlichkeit. Das heißt, Sie sehen die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht nicht unbedingt als schwarz-weiße Personen ohne Meinungen, sondern schon als Menschen mit all den Facetten, die aber eine bestimmte, ein bestimmtes Renommee und vor allen Dingen eine bestimmte Kompetenz mitbringen.
Ja, Sie haben das wunderbar beschrieben, dass jeder dort, jede Persönlichkeit, jede Juristin, jeder Jurist auch sein Umfeld hat, sein berufliches, sein wissenschaftliches Umfeld, vielleicht auch ein politisches Umfeld. Aber, und das ist das Entscheidende, man hat dann eine ganz andere Rolle beim Bundesverfassungsgericht, die nicht vergleichbar mehr mit wissenschaftlicher Tätigkeit oder politischer oder anwaltlicher Tätigkeit ist. Und man ist eine von 8 Richterinnen und Richtern in einem Senat, ist da Berichterstatterin, kann natürlich damit auch klar mit dem juristischen, sag mal, Florett argumentieren, aber andere Argumente spielen keine Rolle. Die juristischen Argumente, die Auslegungen, die verfassungsrechtlichen Argumente spielen eine Rolle dort. Und da kann man nicht mit einer politischen Auffassung kommen. Die hat da als Argumentation dann nichts zu suchen.
Aber was sagt das denn dann über diese vergangenen 2 Wochen, insbesondere die Tage seit diesem vermaledeiten oder seit diesem Freitag, der ja auch zu einer echten Regierungskrise mittlerweile geworden ist, dass eben nicht, auch das wurde getan, über die, ich sag mal, fachlichen Kenntnisse dieser Frau diskutiert, ich sag nur Stichwort Plagiatsvorwürfe, aber sehr viel drehte sich ja um ihre Positionierungen rund um das Thema Legalisierung von Abtreibungen, zumindest ab einem bestimmten Zeitraum etc. Das wurde ihr ja mehr oder weniger vorgeworfen, dass das eine zu linke, eine vielleicht zu progressive, in jedem Falle aber für mehr als 50 Abgeordnete der Unionsfraktion eine nicht wählbare Positionierung war im politischen Sinne.
Also ich glaube, diese 50 Abgeordneten, die es möglicherweise sein können, sind natürlich in ihrer Haltung vielleicht erst richtig bestärkt worden oder ihre Haltung hat sich so ausgeprägt, nachdem sie gemerkt haben, was in sozialen Medien, in manchen Plattformen, aber auch von kirchlichen Kanzeln gesagt wird. Und das ist ja gerade für CDU-CSU-Abgeordnete doch immer auch ein wichtiger Aspekt bei ihrer Meinungsbildung. Und natürlich kann man bei der Abtreibung unterschiedlicher Auffassung sein. Aber nach meiner Meinung nach vertritt Frau Brosius-Gersdorf eine wirklich liberale Haltung, aber es ist immer eine, die schon immer in unserer Gesellschaft, bei den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren sehr, sehr unterschiedlich war und es dort immer sehr schnell zu polarisierenden, auch zu zugespitzten bis hin zu Skandalbegriffen, wie eben ein Bischof gesagt hat, geführt hat. Ja. Und das ist jetzt auch wieder hier so in die Mitte gerückt worden. Und ich halte das für wirklich nicht gut, jetzt diese Haltung als einen Ausweis einer linksradikalen Einstellung zu nehmen.
Ja. Die SPD bleibt ja noch bei dieser Kandidatin. Fraktionschef Matthias Mösch hat das Ganze eine Schmutzkampagne genannt. Und ihr Parteikollege, der Konstantin Kuhle, hat von einer Trumpisierung unserer politischen Öffentlichkeit gesprochen. Können Sie was damit anfangen, die Trumpisierung unserer politischen Öffentlichkeit?
Also ich denke, er bringt es damit insofern auf den Punkt, dass eben Stimmungen gemacht werden von Populisten, gerade auch in politischer Verantwortung, wie das ja der Trump macht. Der hat seine eigene Vorstellung, nur mit Kraft, mit seinem eigenen Social-Plattform, Media-Plattformen und mit der Macht, die er Kraft Amtes hat, einfach Dinge durchzusetzen, nach seiner Meinung andere Meinungen nicht gelten zu lassen und einen Kompromiss schon gar nicht zu frönen. Und diese Bedeutung, auch die positive Wirkung von Kompromissen soll damit ja auch kaputt gemacht werden. Aber ohne die geht es ja überhaupt gar nicht. Autoritäre, ja, die machen keine Kompromisse. Die regieren mit ihrer Macht des Stärkeren durch. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Demokratie auszeichnet. Und da gibt es eben nicht wenige, keine Mehrheit bisher, Gott sei Dank, aber nicht wenige in Deutschland, die das erstrebenswert finden. Ja. Und das ist eine Katastrophe und dem muss man entgegentreten. Also da hat es Herr Kuhle wirklich auf den Punkt gebracht.
Glauben Sie eigentlich, also ich verstehe Ihre, ich sag mal, Solidarität an dieser Stelle auch, sowohl mit der Würde dieses Gerichts als auch mit der Persönlichkeit, aber auch des Renommees von Frau Brosius-Gersdorf. Und doch frage ich mich, gibt es irgendetwas, was Sie schon hätte anders machen können oder sollen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, da hätte sie sich vielleicht anders verhalten müssen, sich nicht so positionieren sollen oder sich mehr zurückhalten sollen? Oder sagen Sie, das hat komplett nichts mit ihr zu tun?
Ihre Äußerungen, auch Ihr Besuch bei Lanz 2024, ja, der jetzt ja auch immer in Teilen, ja, durch die Medien geistert.
Also nicht der vor wenigen Tagen, sondern der vor
einem Jahr. Im letzten Jahr, ja, da war sie ja nicht irgendwo auf einer Liste für die Wahl zur Richterin beim Bundesverfassungsgericht. Da ist sie als Wissenschaftlerin gefragt, ja, worden, an einer renommierten Uni. Und da erwarte ich doch von Wissenschaftlern, dass die dann mit juristischer Argumentation ihre Position vertreten. Mhm. Sie selbst hat ja gestern gesagt, vielleicht hätte sie beim einen oder anderen Punkt sich etwas anders ausdrücken sollen. Mhm. Das war jetzt so ihre Reflexion rückwirkend. Ich meine, gerade AfD-Verbotsverfahren, ich halte da nicht viel von. Aber wir haben es nun mal in der Verfassung. Und wenn sich die politischen Antragsteller, also Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, möglichst, wenn alle drei dazu durchringen würden, weil sie meinen, es gibt so viel Material, dass das ausreicht für einen Erfolg beim Bundesverfassungsgericht, ja, dann ist es doch legitim, auch als Wissenschaftlerin mit dieser Prämisse zu sagen, ja, dann befürwortet sie so einen Antrag. Damit hat sie ja noch nicht gesagt, wie die Prüfung am Ende ausgeht. Also sie sagt nun mal als Juristin sehr klar die Meinung. Ich bin davon sehr positiv beeindruckt, weil ich kann dieses Rumgerede und so hinter Politik-Sprech-Formulierungen dann irgendetwas ausdrücken zu wollen, überhaupt nicht leiden, weil dann die Bürgerinnen und Bürger nie wissen, woran sind sie denn jetzt mit der Person?
Ja.
Und da ist sie eben genau eine andere und das ist jetzt für sie in der derzeitigen Debatte eben etwas, was sie ein bisschen angreifbar macht.
Mm. Zum Abschluss, wie ist das aus Ihrer Sicht eigentlich noch zu retten? Ist das noch zu retten, diese Situation?
Also da hat sich viel hochgeschaukelt. Ich bin der Meinung, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Ruhe. Das bringt gar nichts, jeden Tag jetzt neu zu debattieren. Ich halte auch nichts davon, in der nächsten Woche jetzt sofort eine Sondersitzung zu machen. Ja. Was soll sich da verändert haben?
Ja.
Wir brauchen jetzt erstmal wirklich Ruhe. Da muss intern, und da hat Herr Merz eine herausragende Bedeutung, weil Herr Spahn ja komplett gescheitert ist, jetzt auch in die Fraktion hinein mitzuwirken. Denn er hat sich ja in der ersten Frage im Plenum des Bundestages klar für Frau Brosius-Gersdorf ausgesprochen. Ich glaube, da muss er jetzt noch mal wirklich alles tun, zu sondieren, was da noch geht. Und zwar sehr wieder versuchen, das auch vertrauensvoll mit den sozialdemokratischen Vertretern zu machen. Aber ich glaube, da kann, wenn vielleicht nur über die Zeit versucht werden, nochmal eine andere Stimmung hinzubekommen. Aber das kann ganz schwierig werden. Und im Zweifel geht dann, wenn sich nichts an der Kandidatenlage ändert, das Entscheidungsrecht auf den Bundesrat über. Das ist ja so ein letzter Auflösungsmechanismus im Grundgesetz.
Und dann würde der Bundesrat darüber entscheiden?
Ja, ob das viel leichter ist bei den unterschiedlichen Koalition, die wir in den Ländern haben, ist natürlich auch mit vielen Fragezeichen versehen. Aber es wäre ein Armutszeugnis für den Bundestag, wenn das erstmals passieren würde.
Ja.
Wirklich ein Armutszeugnis.
Aber wir leben offenbar in einer Zeit der vielen ersten Male. So fühlt es sich zumindest mal an. Aber ein allgemeiner Empörungsabbau würde, glaube ich, uns allen gut tun. Liebe Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen einen guten Tag.
Ganz herzlichen Dank Ihnen auch, Frau Dogan.
Diesen Podcast gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Sehen. Als Pioneer Late Night Briefing gehen wir auf Tour. Wir freuen uns auf einen Abend mit Ihnen. Meine Kollegin Aleph Doğan wird dabei sein, Chelsea Speaker, Diana Kinnert, Jörg Thaddeus und viele mehr. Sowie spannende Interviewgäste. Zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der Schauspieler, der ist in Essen dabei. Oder Telekom-CEO Tim Höttges, der kommt nach München. Erster Termin nach der Sommerpause ist Berlin und zwar am 15.09. im Theater des Westens. Die Berliner können sich freuen, das Pioneer-Team kommt und Der Wirtschaftsprofessor Lars Feld, ehemals Chef des Sachverständigenrates, wird auf jeden Fall auch dabei sein. Das im Übrigen sagten die Stuttgarter Pioneers, nachdem wir dort waren.
Ich finde Gabor Steingart super und dieser unabhängige Journalismus ist großartig und ist eine tolle Ergänzung für unsere Medienlandschaft.
Ich mag Alif Doğan, ihre Art der Moderation, die Art der Fragestellung.
Also ich schätze tatsächlich die Haltung, also die man bei jedem Pionier spürt. Das, was sie Demokratie nennen, das spüre ich und dass sie das auch leben. Und so sind auch die Berichte.
Der achte Tag ist mein absoluter Liebling. Finde ich richtig spannend, die Themen, die da besprochen werden. Und ja, super.
Ich mag Juli C. super gerne und ich finde es jedes Mal interessant, was die Autoren so, wenn sie Einblicke geben in ihre Arbeitswelt.
Ja. Ich bin zum ersten Mal hier und sehr gespannt, weil die Formate schon sehr revolutionär für die Zeitungs- oder Informationsbranche sind. Weil das ja schon erfrischend auf dem deutschen Newsmarkt ist. Und ja.
Ich liebe das White House Briefing mit Chelsea und Julius.
Und wir sind auch froh und dankbar für die Breite der Themen, die Vielfalt und natürlich auch diese Unabhängigkeit, die man spürt.
Differenzierte Meinungen und besonders auch ganz unterschiedliche Themen. Also nicht nur Wirtschaft, nicht nur Politik, auch mal Kultur. Viel Abwechslung und das am frühen Morgen begeistert mich.
Und dass es werbefreier Journalismus ist.
Alles gut, kurz und knapp auf den Punkt gebracht.
Und anschließend kannst du echte Meinung bilden.
Ich habe auf dem Weg hierher gesagt, dass ich begeistert bin, wie ihr ein neues Medienunternehmen in wenigen Jahren so erfolgreich und groß aufgebaut habt. Finde ich ganz klasse.
Also ich hoffe sehr, wir sehen uns und wir feiern gemeinsam den Journalismus, die Meinungsvielfalt. 120 Minuten live. Mit Musik, mit Debatte. Die Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcastes. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Anleger begeistert, unter anderem von Goldman Sachs. Und damit gehen wir nach New York zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen. Anne, sag uns, hat die Investmentbank mit starken Zahlen überzeugt, ja oder nein?
Guten Morgen, Gabor. Ja, absolut. Goldman Sachs übertraf die Erwartungen klar, vor allem dank kräftiger Einnahmen aus dem Aktienhandel und Investmentbanking. Der Gewinn stieg um 22%. Die Umsätze lagen etwa 1,1 Milliarden Dollar über den Prognosen. Trotzdem gewann die Aktie nur um 0,9%. Morgan Stanley präsentierte ebenfalls starke Zahlen mit einem Gewinnplus von 15% und besserem Handelsgeschäft, gerade im Bereich institutioneller Kunden und Vermögensverwaltung. Trotz dieser Leistung fiel die Aktie um 1,3%. Die Bank of America lieferte gemischte Ergebnisse. Der Gewinn übertraf die Erwartungen, doch der Umsatz blieb etwas hinter den Prognosen zurück, vor allem wegen leicht schwächerer Nettozinserträge. Dafür konnten solide Ergebnisse im Anleihenhandel überzeugen. Die Aktie fiel aber auch um 0,3%. Also insgesamt zeigen Goldman Sachs und Morgan Stanley, dass sie von volatilen Märkten und regen Handelsvolumen profitieren. Die Bank of America hat zwar einige Herausforderungen, bleibt aber stabil. Das Signal für Anleger ist klar, der Bankensektor startet gut in die Berichtssaison mit robusten Trading-Ergebnissen als Zugpferd.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der wohl bekannteste Vergnügungspark der Welt heute 70 Jahre alt wird. Dieser Jingle löst Nostalgiegefühle aus bei Generationen. Es ist die Erkennungsmelodie von Disney, die auf jeder Videokassette mit einem der legendären Zeichentrickfilme zu hören war. Heute, vor 70 Jahren, das war dann also 1955, eröffnete in Anaheim in Kalifornien der Freizeit- und Themenpark Disneyland seine Pforten für die Besucher. Der Fernsehsender ABC übertrug das ganze Spektakel und fing die Vorfreude der ersten Gäste ein.
Diane, you're six. Where would you like to go of all the places in Disneyland?
To the great big castle where Sleeping Beauty is.
Oh, you want to go to the castle. Sharon, you're eight. What would you like to see?
I think I'd like to go to see Frontierland when Davy Crockett fights the Indians.
Davy Crockett. Robert, what would you like to see?
I want to take the boat trip down the Congo.
And Dawn?
I think I'll take a cruise to the moon in the rocket ship over at Tomorrowland.
Auf 65 Hektar, die ehemals Orangen- und Walnussbäume beherbergt hatten, konnten die Besucher nun fiktionale Welten erkunden. Plötzlich konnte man ins Märchenschloss gelangen oder auch im Wilden Westen sich tummeln, die Reise zum Mond antreten, nicht im Film, einfach so, in echt. Herzstück war und ist das Fantasyland, eine Märchenwelt mit dem berühmten Disney-Dornröschenschloss. Zum ersten Mal ging es für tausende Besucher in eine andere Welt, außerhalb der Fantasie, sondern eben ganz in echt und zum Anfassen.
Thousands are coming in. They're going through the magic tunnel on foot because no car can enter here. And like Alice in Wonderland, as you go on through that tunnel past the Disneyland Santa Fe, you find yourself in a bygone time. Another world.
Die Idee, Filme in Themenparks mit Achterbahnen und Begegnungen mit Filmfiguren erlebbar zu machen, war damals eine Revolution. Heute kommen ins Disneyland in Anaheim jährlich rund 17 Millionen Besucher, mehr als in der ganzen DDR gelebt haben. Träume für Menschen werden dort produziert und reproduziert. Big Business für Disney.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Außerirdischen, falls es sie gibt, sich immer noch so geheimnisvoll geben. Aber um ihre mögliche Existenz und vor allem ihre potenziellen Besuche auf dem Planeten Erde systematischer zu erfassen, hat das IFAX, das Institut für Extraterrestrik, also für außerirdisches Leben an der Uni Würzburg, jetzt ein Meldeportal eingerichtet. Dort kann man unidentifizierte, anormale Phänomene melden. Also nicht nur fliegende Untertassen, sondern auch Lichteffekte oder Explosionen am Himmel. So ganz vertraut man dort allerdings dem Beobachtungsvermögen von uns Otto-Normalsterblichen nicht. Das Portal ist nur für Piloten gedacht. Auf der Homepage der Uni heißt es, Zitat, als Pilot sind sie beruflich darin geschult, den Himmel aufmerksam zu beobachten. Ihre Erfahrung, Fachkenntnis und präzise Wahrnehmung machen ihre Beobachtungen besonders wertvoll für die Forschung. Zitat Ende. Naja, als wenn unsere Beobachtungen am Himmel keine wertvollen Erkenntnisse für die Forschung bieten könnten. Na, das Ganze ist jedenfalls keine Spinnerei. Das Luftfahrtbundesamt unterstützt dieses Institut. Sollten Sie also Pilot sein und bereits eine Begegnung der dritten Art erlebt haben, dann wenden Sie sich doch bitte an das Meldeportal. Und bringen Sie den Außerirdischen bitte vorher noch schnell bei uns im Podcast-Studio vorbei. Auf unseren Schiffen kann man auch landen und wir freuen uns auf jeden, der ein bisschen anders ist. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesem neuen Tag. Und morgen hören Sie aus diesem Studio meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Die Erde hat Ziehungskraft, ist überwunden, alles läuft perfekt. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was nützt denn die am Ende denkt? Sich Major.